Hallo und herzlich willkommen, liebe Footballfreunde, wie immer hier beim GFA-Podcast. Ich bin immer wieder mit Felix, meinem wunderbar geliebten Co-Host hier. Hallo Felix.
Hallo Christian, hi an alle da draußen.
Hallo, hallo. Ja, wir hatten, Woche 11 ist vorbei. Wir haben sie uns mit Freude angeschaut. Das war wirklich ein schönes Footballwochenende mit einigen schönen Spielen. Was wir von der nächsten Woche leider nicht so ganz sagen können, aber das ist, da gehen wir später nochmal ein bisschen drauf ein, darum geht es jetzt auch erstmal nicht. Ich bin auf jeden Fall erstmal wieder froh, dass ich hier mit dir sitze, Felix, beziehungsweise wir sitzen ja nicht zusammen. Du bist wie immer in Berlin, ich bin wie immer in Münster und hoffe, du hattest eine schöne Zeit.
Ja, doch, auf jeden Fall. War ein schönes Wochenende. Wir haben endlich keine Bye-Weeks mehr, ist mir aufgefallen heute. Alle Bye-Weeks sind vorbei, das heißt, Teams spielen jetzt wieder jedes Wochenende und das macht es auf jeden Fall spannend. Wir haben Thanksgiving vor der Tür, das letzte Wochenende war mal wieder, also jedes Spiel kann man eigentlich wieder mindestens eine halbe Stunde drüber quatschen, deswegen wirklich spannender Spieltag, schöner Spieltag, hat mir auf jeden Fall sehr gefallen.
Ja, wenn du das sagtest, musste ich nur mal eben kurz das Stromkabel aus meinem Laptop tun. Ich hoffe, das habt ihr nicht gehört. Nicht gut perfekt vorbereitet, immer mit der Stromkabel drin lasse, dann kommen diese Schwingungen aus der Stromleitung und machen alles zum Vibrieren und das ist immer ein bisschen nervig.
Die Illuminaten.
Das habe ich gerade vergessen. Ja, die Illuminaten. Nein, wie nennt sich das nochmal? Klandestin, ein schönes englisches Wort, das dann, nachdem ich das gegoogelt habe, auch festgestellt habe, dass es auch ein deutsches Fremdwort ist. So klandestin, das ist dann für den Klandestin-Podcast.
Ja,
ne?
Okay.
Ja, wunderbar. Ja, nee, war eine schöne Zeit. Ich habe mir gestern den Torfilm angeguckt, den neuen. War positiv überrascht, obwohl ich die Tore ja ganz gerne mag. War es auch ein recht schöner Film. Unerwartet gut für einen Marvel-Film. Die nicht so ganz meine Prioritäten sind in der Regel. Aber egal, für den Podcast. Ja, wunderbar, du sagtest es schon, Thanksgiving steht vor der Tür. Das heißt, am Donnerstag in 2 Tagen haben wir dann die Möglichkeit, wieder ein paar Spiele zu schauen, was ja durchaus sehr selten vorkommt, dass am Donnerstag so viele Spiele sind. Höchstens, wenn das dann vielleicht
Thanksgiving ist.
Ja, Thanksgiving ist auch der einzige Fall, ja. Ne? Ich weiß nicht.
Ja.
Samstags ist sonst ganz gerne mal bei wenn Weihnachten, ne? Nee, und
stimmt,
Weihnachten ist
ja
auch manchmal so ganz
recht,
gerne, dass Samstag dann, wenn der 25. auf den Sonntag fällt, dann werden, glaube ich, die meisten Spiele dann immer samstags abgehalten, so in einem Dreh. Dann in den USA ist ja der wichtige Weihnachtstag ja der erste und nicht der heilige Abend, wie es bei uns in Deutschland eher so üblich ist. Okay, so viel den Tisch zu decken, den Table zu setten, wie man das so schön im Englischen sagt. Ich habe wie immer meine Probleme, denke in englischen Sprichwörtern und habe dann Probleme, sie in deutsche Sprichwörter umzuwandeln. Dementsprechend machen wir direkt weiter. Ich würde sagen, wir fangen mal direkt mit dem ersten Spiel an, oder?
Ja, welches hast du rausgesucht?
Dann lass uns doch einfach mit dem Spiel von gestern Abend anfangen. Eagles gegen die Cowboys.
Du meinst vorgestern Abend dann? Gestern waren Seahawks gegen die Falcons.
Ja, stimmt. Nee, ich habe mir das falsch notiert. Beziehungsweise ich habe es mir nicht chronologisch notiert hier. Deswegen. Ja, dann fangen wir mit vorgestern Abend an. Okay, dann machen wir es nicht ganz chronologisch. Ja, die Philadelphia Eagles haben gegen die Dallas Cowboys gespielt und klar gewonnen, 37-9. War schon irgendwie ein schönes Spiel irgendwie. Die erste Halbzeit war ziemlich knapp. Die Cowboys haben sogar auch geführt und haben es dann in der zweiten Halbzeit komplett aus der Hand gegeben.
Ja, beziehungsweise man muss fast sagen, dass die Cowboys überraschend stark gespielt haben in der ersten Halbzeit und die Eagles überraschend geschwächelt haben, gerade in der Offense. Und es war wirklich so ein Punt-Festival am Anfang. Ne? Also es waren wirklich Three and Out auf beiden Seiten. Und
ich glaube, fünf Drives in Folge, mein Gott, haben die Philadelphia Eagles gepuntet, wenn ich das richtig in Erinnerung habe.
Ja, und es war wirklich interessant, dass die Cowboys das überraschenderweise so lange offen gestaltet haben. Aber in der zweiten Halbzeit hat man wirklich gesehen, dass die Eagles sich da wahrscheinlich in der Pause nochmal richtig zusammengesetzt haben und die richtigen Spielzüge nochmal sozusagen rausgeholt haben, um dann die Dallas Defense in Schwierigkeiten zu bringen und in der zweiten Halbzeit so ein bisschen das Momentum, wovon man immer gerne spricht, gerade im amerikanischen Sport, ist dann so stark bei den Eagles gewesen. Spätestens mit diesem langen 71-Yard-Lauf von J.J., den sie sich geholt haben, noch vor der Trade-Deadline von den Dolphins, der hat so ein bisschen, ja, wie man so schön sagt, das Genick gebrochen der Cowboys. Und da war es so ein bisschen dann vorbei um die Cowboys. Aber sonst haben sie es gut gemacht eigentlich am Anfang.
Ja, durchaus. Ja, es gibt auch wieder die Stimmen, die dann natürlich den guten Jason Garrett, den Head Coach von den Dallas Cowboys, wieder kritisiert haben. Nicht ganz unverständlich. Also ich finde, das ist schon bezeichnend. Ich glaube, 3 der 5 Niederlagen, die Cowboys jetzt einkassiert haben, haben sie zur Halbzeit geführt. Und ja, das passiert natürlich, klar. Man verspielt Führung. Das ist durchaus nicht unüblich. Aber wenn es bei mehr als der Hälfte der Niederlagen der Fall ist, dann ist das schon so eine Sache, wo man sich denken muss, okay, da passt das mit den Halftime-Adjustments, also mit den Anpassungen in der zweiten Hälfte, nicht ganz so genau.
Ja, beziehungsweise, ne? Bei den Cowboys ist es eher so ein generelles Problem, was wir ja schon die ganze Saison sehen und auch in der letzten Saison gesehen haben. Die haben halt einen Stiefel, den sie spielen können, sowohl in der Defense als auch in der Offense. Und sie sind nicht in der Lage, so wie andere Teams, sich anzupassen auf das Spiel. Habe ich immer den Eindruck. Also die Eagles, sie haben sich angepasst. Sie haben in der Halbzeit gesehen, okay, unser Spiel, so wie wir es spielen wollten, funktioniert nicht, weil Dallas sehr viel Druck ausübt auf Carson Wentz, die Receiver auch gut deckt. Also haben sie neu überlegt und verschiedene Passrouten neu ins Spiel mit eingebracht. Und die Cowboys sind in meinen Augen nicht in der Lage, das zu tun. Also sie können wirklich nicht ihr Spiel abändern. Also sie spielen im Grunde genommen immer den gleichen Stiefel. Und wenn dann auch dazu kommt, dass 3, 4 Leute nicht dabei sind, angefangen mit Elliott und Smith, dem Left Tackle, und Sean Lee, dann ja, ist es so ein bisschen um sie geschehen. Aber sie sind auch nicht wirklich in der Lage, das zu ändern. Und man sagt ja immer so schön, der Head Coach kann auch mit einem schlechteren Team ein Spiel gewinnen. Bei Jason Garrett bin ich mir dessen nicht so sicher, dass er das kann.
Nee, also da würde ich mir auch durchaus Gedanken machen. Also ich halte ihn auch für einen, nicht sonderlich guten Coach. Allerdings würde ich mich da auch vorsichtig, das ist von außen halt sowieso, also von uns generell ist es ist schwierig, das einzuschätzen, von außen natürlich noch viel schwieriger, wir wissen nicht, wie die Abläufe drin sind, was für andere Probleme er hat oder so, ne? Ob Jerry Jones da vielleicht noch weiter rein grätscht oder so, aber ja, es ist sicherlich nicht gut, wenn man nicht in der Lage ist, sich anzupassen und einfach, ne, wenn Elliott fehlt und wenn Tyron Smith fehlt, der übrigens nächste Woche, wie du mir eben, glaube ich, in der Pre-Production gesagt hast, wohl vielleicht wieder spielen kann, beziehungsweise jetzt am Donnerstag, Thanksgiving, was ihnen sicherlich gut helfen wird.
Definitiv gegen die Chargers mit Bosa und Melvin Ingram. Da sieht man sonst Dak Prescott viel auf dem Boden.
Ja, das stimmt. Oder die Bälle wegwerfen. Was natürlich in dem Fall besser ist als ein Sack, aber natürlich auch nicht das gewünschte Ergebnis. Ja, Wentz hat eine super zweite Hälfte gespielt, hat mal wieder seinen Claim auf den MVP-Titel unterstrichen. Was denkst du?
Ja, aber man hat auch gesehen, dass er ein paar Probleme hatte. Ist auch völlig nachvollziehbar, dass man nicht immer jedes Spiel quasi von oben runterspielen kann. Aber er hatte halt auch einige Situationen drin, wo er wirklich auch Glück hatte, dass er keinen Turnover produziert. Ich bin immer wieder ein bisschen geschockt, wie sehr er doch auch abbekommt und wie sehr er doch auch versucht, noch Spielzüge am Laufen zu halten, indem er läuft selber. Das ist unglaublich gefährlich, habe ich immer den Eindruck. Und er ist einfach nicht der Quarterback, der jetzt den Ball wegwirft, einfach mal. Sondern er versucht halt auch aus einer Situation, in der sich eigentlich nichts mehr für ihn ergeben könnte, nochmal irgendwas zu machen. Und das ist auf die Dauer sehr, sehr gefährlich. Also wenn man jetzt so sich das die Playoff-Implikationen so ein bisschen anschaut, gegen eine andere Defense, die da noch mehr hinter ihm her sind, das ist, glaube ich, sehr gefährlich.
Definitiv. Also da haben wir auch schon ein paar Mal drüber gesprochen. Das ist halt so ein typisches Ding von jungen Quarterbacks, die halt nicht wissen, Ball zu lange halten. Ne? Das ist ja das typische Rookie-Ding, dass Quarterbacks den Ball zu lange festhalten, nicht wissen, wann sie ihn wegwerfen müssen. Und um halt einem Sack zu entgehen, beziehungsweise auch um ihre eigene Langlebigkeit zu untermauern. Weil, tja, ne, NFL ist was anderes als College. Da ist der Passrush einfach ein anderer und da muss man einfach gucken, dass man sich da vor allen Dingen in erster Linie selber schützt und danach natürlich auch den Ball beschützt. Und damit fliegt man irgendwann mal auf den Mund, würde ich mal behaupten. Es sei denn, er kriegt das hin, dass das nicht passiert, aber ich zweifle daran.
Aber sonst die Eagles, 9-1, stehen sie jetzt ganz alleine an der Spitze, nicht nur in der NFC, sondern in der gesamten NFL. Ja, unglaublich. Also die Eagles Defense war jetzt nicht so stark gefordert gegen die Cowboys, aber sie haben auch wieder verdammt stark gespielt. Also wie gesagt, mein Credo, diese Defensive Line zusammen mit der O-Line formt einfach ein Team, was extrem schwer zu schlagen ist.
Ja, das ist definitiv so. Und ja, also sie sind definitiv der Frontrunner in der NFC, wenn nicht sogar in der gesamten NFL. Ist so ein bisschen die Frage, sind sie besser als die Patriots oder nicht? Das ist generell natürlich unheimlich schwer einzuschätzen, solange sie nicht gegeneinander spielen. Und vielleicht auch am Ende ganz irrelevant, wenn sie vielleicht nicht mal mehr im Super Bowl aufeinandertreffen. Aber das Record von ihnen ist das Beste in der Liga. Im Moment haben sie überzeugende Siege. Insofern würde ich mich da nicht gegen sträuben, zu sagen, dass sie das beste Team derzeit sind.
Ja, definitiv, ja.
In Ordnung. Gehen wir zum nächsten? Ja, machen wir. Das nächste wäre dann Washington gegen New Orleans. Nein, verdammt, ich bin...
Bleiben wir doch dabei. Bleiben wir Washington, New Orleans.
Ja, bleiben wir dabei.
Hat ja auch New Orleans schiebt sich mit, ich glaube, der 8. Sieg in Folge jetzt. Ich glaube, das ist auch ein Rekord. 8 Siege in Folge nach den ersten 2 Niederlagen schieben sie sich jetzt in die Playoffs mehr und mehr rein. Das ist ja auch krass, wenn man sich das mal anguckt. Ne? Die NFC South ist momentan mit 3 Teams in den Playoffs vertreten, Stand jetzt. Mhm. Also Falcons, Saints und Panthers. Und die Saints als der Leader in der Division. Ja, ein Spiel, was sie eigentlich nicht hätten gewinnen dürfen, wenn man aus Sicht von Washington spricht. Denn Washington hat mit 3 Minuten im 4. Viertel mit 15 Punkten geführt und lässt dann quasi 2 Touchdowns inklusive 2-Point-Conversion zu und verliert in der Overtime. Also bitterer geht's eigentlich nicht für Washington, die so stark gespielt haben im Spiel davor und dann auch gegen die Saints wirklich das Spiel von Anfang an eigentlich auch relativ stark dominiert haben und geben dann innerhalb von den 3 Minuten im Grunde genommen das ganze Spiel aus der Hand. Also
ja, definitiv. Es ist schade eigentlich. Also ich muss sagen, ich mag Washington echt ganz gerne. Ich mag New Orleans eigentlich auch ganz gern. Das ist so ein bisschen schwierig, wenn man dann so 2 Teams hat, wo man jetzt nicht super drin hängt, aber trotzdem sich irgendwie überlegen will, ich möchte zu irgendeinem Team halten und dann sucht man sich so Gründe und dann ist es dann meistens doch irgendwie ein Bauchgefühl. Und in dem Spiel habe ich dann zu Kirk Cousins gehalten, der auch eigentlich echt wieder mal ein ganz gutes Spiel gemacht hat. Ne?
Ja, auf jeden Fall. Er hat gut gespielt. Also er hat auch kaum Fehler gemacht. Also er hat wirklich gegen den Blitz, also gegen wirklich in unter Druck sehr gut gespielt, dieser eine Touchdown, den er erworfen hat. Und dann am Ende war es halt so ein bisschen wieder der Coach, also Gruden, der 2-3 komische Playcalls dann am Ende hatte. Einmal der dritte und ich glaube 1 Yard war es noch. Hätten sie das erlaufen, hätten sie das Spiel wahrscheinlich gewonnen und er lässt quasi den Running Back off Tackle, also bringt einen Spielzug rein, wo der Running Back quasi versucht, über die Außen sozusagen diesen 1 Yard zu erlaufen, anstatt einfach durch die Mitte zu laufen, wo sie das ganze Spiel über eigentlich sehr viel Erfolg hatten, wenn sie durch die Mitte gehen. Das habe ich nicht verstanden. Und dann kommt noch ein bisschen Pech dazu, dieser Intentional Grounding Call, keiner war. Das dann wirklich ja. Pech, weil in der Situation hätten sie dann quasi auch wahrscheinlich noch in Field Goal Range kommen können und hätten das Spiel auch da beenden können. Also da kam alles zusammen, wie man so schön sagt, ne? Wenn du kein Glück hast, kommt auch noch Pech dazu oder wie heißt es? War auf jeden Fall da der Fall.
Ja, das stimmt. Also gerade dieser Intentional Grounding Call, der hat natürlich viel Aussehen nochmal in der Twitter-Sphere, in der Medienlandschaft bewirkt. Ist natürlich immer ziemlich mies, wenn dann durch falsche Regelinterpretationen quasi oder vielleicht auch nicht gesehen ist, dann Schiedsrichter falsch entscheiden. Kommt in der Art und Weise nicht so häufig vor, aber manchmal halt nun mal schon. Das Regelbuch der NFL ist auch einfach verdammt dick, oder?
Ja, es ist...
Ich denke mal eher, dass sie es nicht gesehen haben, dass in dem Moment, wo Cousins geworfen hat, der Running Back down the field gelaufen ist und halt nicht nach außen ausgebrochen ist, ne?
Ja, es war halt einfach ein Missverständnis, ne? Aber das darf halt eigentlich nicht so geahndet werden. Und ich habe ja immer so ein bisschen das Gefühl, sowas wird in der Regel dann häufig für das Heimteam entschieden und auch da war es eine relativ längere Entscheidung, die dazu geführt hat, muss ich sagen. Und da ist es halt auch immer ein Problem. Also die Schiedsrichter sind in dem Moment auch nur Menschen. Die sind dann quasi, stehen in dem Stadion und das ganze Stadion schreit im Grunde genommen, was sie machen müssen. Und ich glaube, dann zuckt man doch schon mal und sagt so, ach ja, okay, komm.
Das ist sicherlich auch ein Teil des Heimvorteils, ne? Das denke ich auch. Ja, DJ Swearinger, der Safety von Washington, hat sich auch dazu geäußert, relativ stumpf, und hat einfach nur gesagt, dass unsere Jungs halt nicht die vollen 60 Minuten gespielt haben. Ist ein typisches Problem von Washington, ne? Also haben durchaus Probleme in den letzten 2 Minuten der jeweiligen Hälfte. Mhm. Weiß auch nicht genau, was man da machen kann. Irgendwie sah es mir dann auch einfach zu einfach aus, wie New Orleans durch die Verteilung durchgeschnitten hat von Washington dann. 15 Punkte einfach am Stück erzielen. Muss nicht sein, sollte nicht sein.
Vor allen Dingen, das ist eigentlich so, das sah so aus wie so ein bisschen so diese klassische Garbage-Time, also wenn es quasi um nichts mehr geht, wenn das Spiel schon entschieden ist und man lässt halt einfach was zu. Washington hat halt das ganze Spiel aber relativ gut verteidigt und dann eben in den letzten 3 Minuten hatten sie so Angst davor, quasi den tiefen Pass zu fangen und haben quasi alles versucht, vor sich zu behalten, was einfach dazu geführt hat, dass die Saints halt einfach über den Tight End und den Running Back halt einfach Yard um Yard genommen haben und wussten einfach, okay, wir haben noch genug Zeit, und das war halt einfach ein Problem. Und ich glaube, die Washington Redskins haben es einmal probiert, mit einem etwas Druck auszuüben, und das war's. Also sonst haben sie es im Grunde genommen so ein bisschen über sich ergehen lassen.
Ja, ich muss auch sagen, es ärgert mich auch immer wieder, wenn dann so soft die Verteidigung gespielt wird in diesen letzten Drives. Ich würde mir schon wünschen, dass es so ein bisschen aggressiver gespielt wird, ne? Dass man halt nicht immer nur auf 20 Yards oder so in die Tiefe reinrückt, sondern dass man sagt, okay, gut, vielleicht auch mal ein bisschen für die Downs kämpfen, und wenn sie dann inbound zu Boden gehen, dann haben sie selber die Zeit gegen sich und dann müssen sie unter Umständen schlechte Entscheidungen treffen, Drew Brees unter Druck setzen, der nun mal auch wirklich echt ein verdammt erfahrener Quarterback ist. Wenn man dem alles einfach offen lässt, dann weiß er ganz genau, ich gehe dahin und dann ist er halt in der Red Zone dran und dann hat man halt einfach gute Chancen.
Ja, aber auch schlechte Vorbereitung. Kurz danach eine Statistik gelesen, in der stand, dass Drew Brees im unteren Drittel sich befindet von allen Quarterbacks in der Liga unter Druck. Also wenn quasi Blitz oder generell Druck auf ihn ausgeübt wird, gehört er zu den schlechteren Quarterbacks in der Liga. Das hätte ich auch nicht erwartet. Aber das sind so Sachen, die muss man dann als Team, finde ich, oder irgendjemand im Team muss das dann quasi wissen und muss das dann quasi weitergeben an den Head Coach oder an den Defensive Coordinator, um dann sagen, okay, unsere beste Chance ist jetzt, ihn unter Druck zu setzen, weil er hat die ganze Saison über nicht gut gespielt, wenn er unter Druck gesetzt worden ist. Aber stattdessen lässt man ihn quasi gewähren und das ist dann halt eben das Schlechteste, was man machen kann.
Definitiv. Gut, ja, das Schlechteste, was man machen kann. Wie komme ich jetzt von dort zu den Seahawks?
Ich weiß was. Fake Field Goal Attempt, den die Seahawks in der zweiten Hälfte, der unglaublich schlecht.
Nee, das... War da nicht in, kurz vor der Hälfte?
Stimmt, genau, kurz vor der Hälfte.
Genau.
Wo man eigentlich sagen muss.
Ja, ich glaube, 7 Sekunden waren auf der Uhr.
7 Sekunden, du hast ein sicheres Field Goal, 3 Punkte, extrem wichtig in dem Spiel. Und ich weiß nicht, also der hätte
10 Yards oder so waren es ungefähr, die bis zur Endzone gefehlt haben.
Jared von den Falcons sieht das direkt, stoppt das Play und unglaubliche.
Zeit läuft runter, ne?
Also, unglaublicher Fehler.
Wirklich, das ist eine gute Idee, die Überleitung. Und die 3 Punkte haben am Ende dann auch gefehlt, ne? Die Falcons haben die Seahawks mit 34-31 in Seattle geschlagen. Ich glaube, habe ich mir das nicht rausgeschrieben?
Aber nicht. Es ist auf jeden Fall so, nicht nur diese 3 Punkte haben über das Spiel entschieden, aber diese 3 Punkte, die... Ich meine, am Ende kannst du fast alles wieder auf diese 3 Punkte zurückführen. Also die Seahawks fallen raus aus den Playoff-Rängen jetzt momentan. Das sind so Sachen, ich finde, das sind so Situationen, in denen darf man das nicht machen. Also das kann man am Anfang der Saison mal machen oder wenn du wirklich keine andere Wahl mehr hast und du stehst mit dem Rücken zur Wand. Aber in dem Moment kämpfst du um die Playoff Standings und es ist extrem wichtig, dieses Spiel zu Hause zu gewinnen, und deswegen habe ich das absolut nicht verstanden, diesen Call.
Das stimmt, aber es war insgesamt ein verdammt schönes Spiel, fand ich. Ich habe es mir sehr gerne angeschaut. Tja, leider haben die Seahawks mal wieder so ein bisschen Verletzungspech gehabt im Defensive Backfield. Und zwar ist Griffin hat sich verletzt, ist in das Spiel raus. Also da ist es echt, also Defensive Backfield leidet echt deutlich im Moment bei ihnen. Ne?
Ja, also im wird jetzt ein bisschen gespottet aus der Legion of Boom, ist die Legion of, ja, wurde es genannt, Bar, Bla, Bar, keine Ahnung, auf jeden Fall ohne, also Earl Thomas war zurück, aber ohne Cam Chancellor, ohne Richard Sherman, ja, ist halt nicht mehr das Gleiche und sie haben in der Defense so schlecht gespielt, wie eigentlich seit Jahren nicht mehr, muss ich sagen, also das war wirklich erschreckend für die Seahawks auf jeden Fall, aber ich meine, wir sind noch im Rennen mit 6-4, aber das ist natürlich eine Niederlage, die du dir am Ende auf jeden Fall nochmal angucken wirst, wenn es nicht ganz reicht.
Vor allen Dingen, weil es auch sehr wichtig sein kann, was die Tiebreaker angeht, ne? Also was den direkten Vergleich, den die Falcons jetzt über die Seahawks haben und wenn es dann in die Wildcard hineingeht, dann brauchen die Seahawks nun mal einfach einen Sieg mehr als die Falcons, um an ihnen vorbeizukommen.
Ja, das stimmt, das ist ein guter Punkt. Also diese Tiebreaker sind verdammt wichtig. Deswegen sind gerade diese Spiele gegen die direkten Konkurrenten auch so eminent wichtig. Und ich finde, da muss man halt wirklich immer auf Nummer sicher gehen.
Da hast du recht, aber gut, es hat halt, geht halt nicht immer nur auf Nummer sicher gehen. Ja, aber ich fand Russell Wilson, also er hatte zwischenzeitlich echt ziemlich schlechten Abschnitt gehabt, wo er eine Interception geworfen hat, die ja nicht so sonderlich schön aussah. Und dann hat er noch einen Strip-Sack dabei gehabt, dann irgendwie, ich glaube, ein oder zwei Drive später. Da sah es echt nicht gut aus, aber zwischendurch ist es doch wieder immer erstaunlich, was er da abliefern kann. Ne? Also wenn er dann irgendwie wieder so ein paar Läufe zwischendurch gehabt, die einfach easy peasy 10, 15, 20 Yards bringen. Und die Bälle, die er auch wie auf die Pässe sind, einfach sehr präzise, komm an Mann. Das ist schon immer sehr schön anzuschauen.
Definitiv. Also ich glaube ganz fest, Russell Wilson wird ja auch zu Recht als einer der besten Quarterbacks in der Liga gehandelt. Aber ich glaube, wenn er noch ein bisschen mehr, wenn er eine bessere O-Line hätte, wenn er vielleicht noch den einen Receiver mehr hätte, Jimmy Graham kommt jetzt die Saison endlich so ein bisschen mal ins Laufen. Aber wenn er noch einen mehr hätte und noch einen Running Back, der mal durchspielen kann über eine Saison, dann wäre er ganz, ganz weit mit oben mit den anderen Quarterbacks, mit Carson Wentz, mit Tom Brady etc. Also und dann würden die Seahawks insgesamt auch besser dastehen, weil dann reicht auch eine etwas dezimiertere Defense, finde ich. Aber
ja, natürlich.
Es ist halt schade für ihn, weil er natürlich alles im Grunde genommen selber machen muss momentan und sich auf zwei Leute verlassen kann. Das sind Doug Baldwin und Jimmy Graham und dann war es das so ein bisschen.
Ja, danach wird's eng, ne? Also Lockett ist so, nicht ganz so optimal, aber sicherlich irgendwo noch in Ordnung. Aber klar, wenn's ja, aber man darf auch nicht vergessen, das ist bei vielen Quarterbacks so, ne? Man kann sagen, wenn da 1, 2, 3, 4 Stücke noch dabei sind, aber Russell Wilson ist schon speziell. Also das, ich schaue mir eigentlich echt immer wieder gerne an. Ähnlich wie Julio Jones, der echt mal wieder einen verdammt schönen Catch hatte. Wo echt irgendwie, keine Ahnung, 5 Meter gefühlt hochgesprungen ist und mit dem Ball noch runtergekommen ist. Also der ist immer wieder für was gut, auch wenn er in diesem Jahr ja nicht dazu in der Lage scheint, großartig Touchdowns zu fangen. Ich glaube, er hat jetzt mehr als 70 Catches und nur einen Touchdown erfangen und ist irgendwie seit Ewigkeiten der Erste, der es geschafft hat, mit 70 Catches nur einen Touchdown zu erzielen.
Vor allem der Touchdown war so ein bisschen auch in der bereits angesprochenen Garbage Time gegen die Patriots. Also wo es im Grunde genommen schon das Spiel gelaufen war. Es ist, ja, da kann man natürlich auch sagen, ne? Im Grunde genommen musst du Julio Jones eigentlich jedes Mal den Ball werfen, wenn er nicht mindestens von 3 Verteidigern verteidigt wird, weil die Chance, den Ball einfach up for grabs, also in die Luft zu werfen, die Chance ist einfach so viel höher, dass er mit dem Ball auf dem Boden landet als irgendein Verteidiger.
Ja, durchaus, durchaus. Ach ja, und wir haben noch gar nicht erwähnt, dass im Prinzip die Seahawks das Spiel hätten in die Overtime bringen können, wenn Blair Walsh in der Lage gewesen wäre, ich glaube, ein 52-Yard-Field-Goal war es, zu verwandeln. Es war auch von der Positionierung her ziemlich genau mittig, ziemlich perfekt, aber es hat halt wirklich so ein halber Meter oder so gefehlt. Das war, ich weiß noch, als ich das gesehen habe, ich dachte so, ui, okay, das sieht gut aus, ja, oh, da ist drin und dann so, Ach, ist zu kurz. Ui. Es war wirklich aus der Perspektive von hinten nicht zu erkennen. Und von der Seite hat man dann gesehen, das wird wirklich nur so ein ganz minimales Stück.
Ja, aber tja, interessant Kicker, eigentlich, ne? Sonst verschießen die Kicker eigentlich gerne so ein langes Field Goal eher nach links oder rechts zur Seite hinweg. Aber dass sie quasi nicht die Kraft haben, das über die Goal, also über die Stange zu bekommen, ist schon interessant. Also
na, ich würde behaupten, das hängt damit zusammen, dass es zwei Techniken gibt. Entweder du powerst halt mehr durch, dann hat er auch die Länge, aber dann fehlt dir so die Kontrolle halt nach rechts oder nach links, oder du gehst halt mehr in eine Kontrolle, hast dann dafür manchmal die gesamte Power dabei. So könnte ich mir das vorstellen.
Ja, das ist möglich. Müsste man vielleicht mal einen Kicker fragen.
Das kennt irgendwie. Man ja selber, ne? Ja. Aber kennst das ja auch, wenn du im Fußball voll durchziehst mit einem, ne, und dann kannst du den Ball natürlich nicht ganz so gut platzieren, wie jetzt, wenn du jetzt ein bisschen sachter schießt und dafür mehr darauf setzt, wo der Ball hingehen soll. Aber
es sei denn, du heißt Roberto Carlos, der kann das.
Ja, das stimmt. Das kann er. Ja, gut, so viel dazu. Tja, Clock Management. Brauchen wir jetzt nicht nochmal großartig drauf eingehen, ne? Das ist halt immer mal wieder scheiße bei Pete Carroll. Pete Carroll hat übrigens gesagt, jetzt fällt es mir wieder ein, die Entscheidung mit dem Fake Field Goal, hat gesagt, war eine gute Entscheidung, wenn es geklappt hätte, wäre es super gewesen. Punkt. Einfach so eine schöne Traineraussage, wo man sich denkt, so ja, ey, schön, dass ich das erst lesen durfte.
Dankeschön. Vor allem bei 7 Sekunden noch auf der Uhr, keine Ahnung.
Ja. Nee. Ja, es ist, ich weiß nicht, also ich fand's, too out-cute oneself, ne? Also ein bisschen too cute werden, ein bisschen zu verspielt, sicherlich nicht optimal. Okay, dann machen wir jetzt weiter mit Kansas City gegen die Giants, auch wenn wir nur kurz drüber sprechen wollen.
Für mich eigentlich der Spielzug des Spiels, eigentlich der Pass von Travis Kelce, der in der Interception geendet ist. Ich war wirklich erstaunt, was er für einen Wurfarm hat. Also der hat ja dann den Ball da, weiß nicht, 40 Yards das Feld runter gedrischt und gut, wurde intercepted. Der Ball war jetzt nicht so genau, aber der hat auf jeden Fall, wie man so schön sagt, so einen Cannon-Arm, der gute Travis Kelce. War ich erstaunt.
Ja, durchaus. Also das ist sicherlich bezeichnend für das Spiel, wo wir gerade waren, dabei waren, dass man zu cute wäre. Das kann man sicherlich in Kansas City auch sagen. Also das Playcalling ist ja schon, ich glaube letzte Woche sind wir auch drauf eingegangen, so ein bisschen sehr verspielt mit vielen Trickplays. Wo sind wir letzte Woche drauf eingegangen? Ich glaube, da habe ich mit jemandem anders drüber geredet und deswegen ist auch noch so mal ein Kurzzeitgedächtnis drin. Ja, also es ist halt so, ne, das, ne, mit Tyreek Hill irgendwie Pässe werfen und wirft Travis Kelce Pässe, diese Shovel Passes, Read Option Plays und so. Das ist alles, ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass einfach die Liga hat gelernt, was da gespielt wird, hat sich darauf mittlerweile gut einstellen können. Dementsprechend befindet sich KC jetzt gerade wirklich so ein bisschen im freien Fall, ne? Also nachdem sie 5-0 gestartet sind in die Saison, haben sie danach 1-4 geholt, also 4 Niederlagen aus den letzten 5 Spielen, das ist nicht sonderlich gut.
Ja, definitiv. Aber ich meine, sie können vom
Defense nach ach Gott, wie heißt das Safety nochmal? Jetzt fällt mir der Name gerade nicht ein.
Sorensen?
Der sich im Spiel gegen die Pets
oder verletzt. Eric Berry.
Nee, Eric Berry, genau, der sich da verletzt hat. Also die Defense kann sich auch nicht so richtig fangen, ne?
Nee, also ich glaube, was man wirklich sieht, ich meine, vor 3 Wochen noch haben alle darüber gesprochen, oder 4 Wochen haben alle darüber gesprochen, dass Alex Smith der MVP der Liga ist, weil er eigentlich nichts falsch gemacht hat. In den letzten Niederlagen sah er wirklich relativ harmlos aus, hat auch sehr viele Fehler gemacht. Gut, die eine Interception jetzt gegen die Giants, gegen, ich glaube, Snack Harrison war das sogar, ne? Da konnte er nichts für, aber insgesamt spielte er nicht so gut und das ist schon interessant. Also das, was du sagst. Also die Liga, die ist halt unglaublich stark, Woche von Woche zu analysieren, Spielzüge zu erkennen, so Gewohnheiten zu erkennen, auch zu sehen, wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass sie bei der und der Ausgangssituation den und den Spielzug spielen oder ungefähr so einen Spielzug spielen. Und je mehr du sehen kannst von dem Team, desto mehr kannst du es einschätzen. Deswegen ist halt gerade die Möglichkeit, sich breiter aufzustellen, verschiedene Sachen spielen zu können, ist halt extrem wichtig. Je länger die NFL-Saison dauert oder je später es wird im Jahr, desto wichtiger ist es, dass du quasi Spielzüge drin hast, dass du generelle Ideen hast, die vorher noch niemand gesehen hat, weil du sie noch nie ausgespielt hast. Ne? Also es ist so ein bisschen, das sieht man so ganz gut bei diesen Super Bowl-Dokumentationen, jetzt zuletzt zum Beispiel von den Patriots, wie häufig sie quasi Spielzüge und auch zum Beispiel solche Trickspielzüge so ewig lang mit sich rumgeschleppt haben und selbst in Niederlagen nicht ausgespielt haben, weil sie eben gesagt haben, wir wollen es nur nicht preisgeben. Wir wollen nicht preisgeben, wenn wir uns so aufstellen, spielen wir diesen Trickspielzug und warten dann wirklich auf den Moment, auf den es wirklich ankommt in den Playoffs. Das ist...
Ja, das stimmt. Aber man kann natürlich auf der anderen Seite auch wiederum sagen, dass es eine Luxussituation ist, wenn man halt so selten in so engen Spielen ist und man halt nicht so viel kämpfen muss, um überhaupt in diese wichtigen Spiele reinzukommen. Dann hat man natürlich auch einfach diese Luxussituation, dass man sich diese speziellen Spielzüge aufbewahren kann für die ganz wichtigen Spiele. Das ist natürlich bei anderen Teams, die, ja, ne, ich meine, die Patriots haben in der Regel wenig Probleme, in die Playoffs zu kommen. Bei anderen Teams ist das eher selten so, dass das über einen konstant langen Zeitraum so ist. Beziehungsweise einfach mal nicht. Und da ist es dann natürlich auch eine andere Situation. Aber klar, es ist diese Gadget-Offense, das ist eine Sache, die funktioniert offensichtlich nicht mehr. Und da muss Andy Reid jetzt mal unter Beweis stellen, ob er in der Lage ist, das Spiel anzupassen, irgendwie andere Sachen einzubauen und dann wieder erfolgreich zu werden damit.
Also ich glaube, ja. Also ich denke mal schon, dass sie in der Lage sein werden, sich zu fangen in den Playoffs. Also ich meine, guck dir an, was in der AFC sonst hinten dran ist. Also du musst
ja.
Jetzt...
Ja, vor allen Dingen ist die Division ist ja einfach... Also in die Playoffs werden sie auf jeden Fall schwierig. Entschuldigung, das ist definitiv falsch.
Aber sie werden mit großer Wahrscheinlichkeit reinkommen. Ich meine, oder glaubst du jetzt an die Bills, Dolphins, Jets, Bengals? Also ich nicht.
Nee, es geht ja erstmal über die Division. Ja, ja. Ne? Also ich meine, es sind jetzt mit 6-4 führen sie die Division an. Danach ist LA Chargers und die Raiders mit 4-6. Das heißt, sie haben da zwei Spiele Vorsprung. Und die Chargers und Raiders sind jetzt natürlich auch nicht... Ja, wobei die Raiders könnten natürlich auch ein deutlich besseres Record haben, wenn sie irgendwie zwischendurch den guten Yang-Gu-Ku oder wie er hieß, der Rookie-Kicker, wenn der nicht die ersten beiden Kicks... Die ersten beiden Spiele quasi... habe ich gerade wieder was anderes gesagt. Da ist sicherlich, wäre da einiges mehr möglich gewesen. Die Chargers haben viel Potenzial, aber ich glaube nicht daran, dass sie noch an Kansas City vorbeiziehen werden.
Wir werden sehen. Jetzt am Thanksgiving, Donnerstag gegen die Cowboys. Ein wirklich spannendes Spiel.
Ja, wirklich ein sehr wichtiges Spiel. Also wenn die Cowboys das verlieren sollten, dann könnte man sie, glaube ich, wirklich abschreiben für diese Saison. Also mit 5-6 in der starken NFC, also das ist ja nun mal echt ganz anders. Ne? In der AFC wirst du ja vielleicht auch sogar mit 9 Siegen eine Wildcard noch bekommen können. Das wird in der NFC wahrscheinlich schwierig werden. Gut, dann gehen wir weiter zu den Rams gegen die Vikings.
Ja, das viel erwartete Spiel der der Nummer 2 und Nummer 3, wenn man so will, in der NFC, die Vikings zu Hause, da wo im Februar der Super Bowl stattfinden wird, haben so gespielt, als wären sie in der Lage, auch im Februar da zu sein, im eigenen Stadion, haben wirklich die Rams seit Wochen, hat es kein Team geschafft, eigentlich die Rams in der Offense zu stoppen und die Vikings haben das verdammt gut gemacht. Also sie haben halt einfach den Luxus, dass sie mit ihren 4 Defensive Line Spielern, mit dieser Front, die sie haben, sind sie einfach in der Lage, auch gegen eine gute O-Line genug Druck auszuüben, so dass Jared Goff einfach viele Sachen nicht so machen konnte, wie er wollte. Und die Rams natürlich auch ein Team, das gerne läuft mit Gurley. Das heißt, das konnten sie stoppen. Mhm. Da sind sie stark gegen den Lauf und auch die Spielzüge, die von den Rams etwas mehr Zeit in Anspruch nehmen. Also das heißt, Zeit, die Jared Goff braucht, um den Spielzug zu entwickeln, damit die Receiver Zeit haben, sich freizulaufen. Das war halt nicht gegeben. Das heißt, er war relativ viel unter Druck, musste den Ball früh loswerden. Und da hat man gesehen, dass die Rams damit überhaupt nicht zurechtgekommen sind. Und ja, auf der anderen Seite, Keenum macht einen verdammt starken Job als Quarterback der Vikings. Mhm. Lässt sich eigentlich von nichts beeindrucken. Und was ist mit Teddy Bridgewater?
Definitiv. Ja, das ist die Frage. Also Head Coach Mike Zimmer hat sich jetzt gestern noch so ein bisschen verhalten ausgedrückt. Heute, ich habe es, glaube ich, eben noch gesehen, hat er bestätigt, dass Case Keenum auch nächste Woche wieder spielen wird. Es ist natürlich eine interessante Situation, ne? Also in Minnesota. Zum einen hat man halt wirklich diese historische Chance, als erstes Team im eigenen Stadion den Super Bowl auszutragen. Das hat bis jetzt tatsächlich noch keiner geschafft. Und zum anderen hat man irgendwie drei Quarterbacks. Der eine ist jetzt auf Injured Reserve. Kann theoretisch, glaube ich, noch wiederkommen mit Sam Bradford, aber das wird er wohl nicht tun. Dann hat man Teddy Bridgewater, der jetzt halt nach zwei Jahren, ja, nicht ganz nach zwei Jahren, aber anderthalb ausgesetzten Saisons wieder bereit ist, jetzt hinter Case Keenum auf der Bank saß, wo man eigentlich in Minnesota damals gedacht hat, da hätte man den Franchise-Quarterback gefunden und dann hat sich diese schreckliche Knieverletzung zugezogen, wo man halt nicht weiß, wie kommt man davon zurück von so einer Verletzung. Und jetzt hat man Case Keenum, der, tja, bis jetzt in seiner Karriere häufiger schon mal so seine Chancen bekommen hat, aber nie auf lange Sicht überzeugen konnte. Und jetzt im Moment macht er sein Ding einfach gut. Das ist dann natürlich vielleicht so eine Art Luxusproblem. Eine Luxusfrage, die sich dann Mike Zimmer als Headcoach dort stellen muss. Es ist auf jeden Fall spannend.
Ja, ist definitiv spannend, aber du kannst ihn jetzt nicht rausholen. Also du musst Case Keenum weiterspielen lassen. Ich meine, der hat jetzt zwei gegen sehr gute Teams zwei fast perfekte Spiele abgeliefert. Da willst du es nicht unterbrechen, vor allen Dingen auch den Rhythmus, den er gefunden hat, mit jemandem wie Adam Thielen, der Wide Receiver, der jetzt, glaube ich, Nummer 3 der Wide Receiver in der NFL ist, was die Yards angeht.
Spielt verdammt gut.
Ja, und das darfst du jetzt natürlich nicht unterbrechen. Also das wäre ein unglaublicher, glaube ich, Umbruch, denn Teddy Bridgewater spielt wieder anders. Teddy Bridgewater, jeder Quarterback will ja auch, dass das Laufwege ein bisschen anders gelaufen werden. Jeder will ein bisschen anderes Timing etc. Ich glaube, es wäre wirklich fatal, würdest du jetzt Keenum rausnehmen. Und ich glaube auch nicht, dass Keenum selbst mit einem schlechten Spiel im nächsten Spiel den Job verlieren würde. Das kann ich mir nicht vorstellen.
Ja, das nächste Spiel ist ja auch gegen Detroit, durchaus das erste Spiel übrigens, Thanksgiving, und ja, auch eins der spannendsten meines Erachtens nach. Adam Thielen ist übrigens auch eine relativ interessante Geschichte. Ich habe das neulich irgendwie am Rande gehört, dass er in Minnesota, also er ist richtig ein Eigengewächs, so schön, wie man so schön sagt. Er ist in Minnesota zur Highschool gegangen, ist dann dort in eine Division III College Football Uni gegangen. Ich glaube dann, ich weiß nicht genau. Weiß nicht genau, wo das jetzt war, und ist dann als undrafted Rookie Free Agent zu den Minnesota Vikings gekommen, hat sich dann dort über die Special Teams hochgearbeitet, immer mehr Practice Time bekommen, hat immer mehr von sich überzeugen können und ist jetzt tatsächlich einer der besten Receiver innerhalb der ganzen Liga. Also nicht schlecht.
Er stellt Rekorde ein von seinen ehemaligen Idolen, ne? Also Randy Moss, Carter, die großen Wide Receiver der Vikings überhaupt. Und die stellt er momentan mit seinen Zahlen in den Schatten. Das ist natürlich krass, ne? Also das ist halt so diese Cinderella-Story in der Impfsport, wenn du quasi in der Bettwäsche von Randy Moss geschlafen hast und dann irgendwann spielst du in dem Team und spielst statistisch gesehen teilweise noch besser als er. Das ist immer wieder schön, wird natürlich immer gern wieder aufbereitet von den Fernsehstationen.
Ja, aber es macht ja auch einfach Spaß, ne? Auch wenn es so cheesy ist. Ne? Das ist natürlich einfach das Publikum mitreißen. Aber wenn es nicht zu viel ist, dann gucke ich mir sowas auch gerne an, diese Underdog-Stories. Ne? Nicht umsonst gibt's die ganzen Rocky-Filme von 1 bis 4 oder 5, je nachdem, ob man den dann noch dazu zählt. Alle lieben Underdogs.
Ja, klar, natürlich. Wir auch.
Gut. Und jetzt habe ich eine Überleitung. Ja. Die Patriots sind sicherlich keine anderen.
Bam. Herzlichen Glückwunsch. Das war eine gute Überleitung auf jeden Fall.
Mit Ankündigung. Dann wird es nochmal besonders.
Ja, die Patriots, keine Ahnung. Ich bin überrascht. Ich bin wirklich überrascht von ihnen, muss ich sagen.
Bin ich überrascht. Auf jeden Fall haben sie in Mexico City im Stadio
Azteca.
Azteca, genau. El Stadio Azteca oder so in der Art. Ich kann leider überhaupt kein Spanisch. Die Raiders mit 33-8 geschlagen. Es war ein quote-unquote Heimspiel für die Raiders. Die 8 Punkte, ne?
Die 8 Punkte?
Ja, das viel mehr hätten sie auch nicht verdient, würde ich mal so behaupten,
ja,
oder?
Ja, würde ich nicht sagen. Also ja. Sie hatten schon ein, zwei Drives, wo sie hätten auch noch punkten können, theoretisch, aber völlig, völlig aus dem Ruder. Also die Raiders, wo auch wir gesagt haben vor der Saison, das ist ein Team, die können eigentlich nur besser werden als letztes Jahr. Und letztes Jahr war es im Grunde genommen eine Verletzung von Derek Carr, die sie gehindert hat, noch weiterzukommen. Spielen verdammt schlecht. Die Patriots sind auf der anderen Seite erstaunlich gut in der Defense. Ich glaube, momentan die beste in den letzten 5 Spielen, beste Defense was die zugelassenen Punkte angeht. Und ja, also dass die Offense halt Punkte kreieren kann bei den Patriots, das ist halt jedes Jahr so. Das ist jetzt nicht überraschend. Das kriegen die halt hin, weil die einfach eine gewisse Stabilität haben, die andere Teams nicht haben. Aber sie sind halt auch auf vielen anderen Bereichen, wir haben während des Spiels, glaube ich, auch drüber gesprochen, die haben sich halt einfach vorbereitet. Also sie haben quasi nach dem letzten Spiel in Denver sind sie quasi in der Höhe geblieben, denn das Stadion in Mexiko ist wie hoch ist das, liegt das über Meer? 7000 Fuß?
Ich glaube 7000 Fuß, also so 2300 Meter genau. Oder sowas.
Sind quasi nach dem Denver-Spiel nicht zurück nach New England, sondern sind in Colorado Springs geblieben, was nochmal höher ist als Denver. Das heißt, sie sind quasi die nächste Stufe hochgegangen und dann in Mexiko quasi die nächste Stufe erreicht, um perfekt vorbereitet zu sein. Die Raiders haben es nicht gemacht. Die sind in Oakland geblieben. Das liegt, glaube ich, genau auf null.
Ja, ich glaube sogar 20 Yards unter Null. Ich meine, ich hätte das im Spiel gesehen, dass das so eine Einblendung war.
Ich meine, ich habe mir gedacht, am Anfang war ich so erstaunt, dass die Raiders das gemacht haben. Habe mir gedacht, okay, mal gucken. Direkt im Spiel hat man gesehen, im ersten Drive, ich glaube, der Backup-Corner, der quasi im ersten Drive nicht mehr konnte. Also der war im ersten Drive schon fertig. Und da habe ich mir gedacht, so, okay, das ist ein absoluter Fehler. Also du hast nach der Bye-Week Zeit genug, du hättest irgendwie vor einer Woche nach Mexiko fahren können, um dich drauf vorzubereiten. Das ist halt einfach schlecht. Und das ist halt, sind halt Sachen, die weiß jeder, der irgendwie Sport treibt oder sich für Sport interessiert, dass das extrem wichtig ist. Also in der Höhe zu trainieren, weil das eben eine natürliche Erhöhung deiner roten Blutkörperchen bedeutet. Ja, und das
muss man nur einmal kurz in den Radsport reinschauen, genau. Ne, das Eigenblutdoping, wenn man in der Höhe trainiert.
Also jeder Radsportler trainiert in der Saison so häufig es geht in der Höhe, weil du dann eben mehr rote Blutkörperchen hast, die mehr Sauerstoff aufnehmen können. Das heißt, du bist länger fit. Und bei den Raiders hat man halt einfach gesehen, okay, die haben es halt keine 10 Minuten ausgehalten.
Ja. Da hast du nicht Unrecht. Also, was ich auch eben meinte damit, dass sie nicht mehr Punkte verdient haben. Klar, sie hätten definitiv auch Punkte erzielen können. Ich meine, nur der Fumble von, war das Roberts, ja. Genau, an der 5-Yard-Linie, das war so, das ist so sloppy einfach irgendwie insgesamt. Also man sieht irgendwie, es werden so viele Pässe fallen gelassen, eben nicht gefangen. Also die können sich nicht mal eine Grippe einfangen, wenn ich jetzt mal diesen blöden Spruch aus dem Amerikanischen ins Deutsche übersetze. Unheimlich viele Drops dabei. Passt einfach nicht zusammen bei den Raiders in diesem Jahr.
Ja, aber ich, wie gesagt, bei dem Spiel ist es halt auch so, dass es halt hängt für mich alles damit zusammen, dass du halt nicht auf der Höhe bist, dass das andere Team halt einfach einen Vorteil hat, indem sie halt einfach fitter sind. Und dann lässt du halt.
Ich will's nicht.
Du verlierst doch Konzentration. Wenn du erschöpfter bist, schneller erschöpfter bist als jemand anderes, dann hast du auch weniger Konzentration. Also du kannst weniger dich konzentrieren. Und häufig ist ein Catch nichts anderes als eine Konzentration. Keine Fähigkeit, sondern Konzentration.
Ja, aber die ganze Saison haben die Raiders schon ganz schön viele Key Drops immer dabei gehabt, in wichtigen Momenten den Ball nicht fangen können. Das ist irgendwie. Tja, ich weiß nicht, woran es liegt, ob das vielleicht einfach nur ein statistischer Ausreißer ist jetzt im Endeffekt oder so. Aber die Raiders, wie wir gerade eben schon gesagt haben, mit 4-6 stehen sie jetzt im Moment da. Für sie, wird das sehr, sehr schwierig werden, noch in die Playoffs hineinzurücken. Da müssen sie alles geben und wahrscheinlich dann sogar auch noch auf Hilfe hoffen.
Aber was in dem Spiel auch war, das war jetzt auf den Seiten der Patriots, so frage ich mich jedes Mal, wie kann das passieren, dass zwei Starter, einmal Amendola und dann Gilmore, quasi sehr viel Zeit verpasst haben, weil sie dehydriert waren. Da frage ich mich immer, wie kann das bei einem so hoch technischen Sport, der auf alle Kleinigkeiten achtet, und an der Seitenlinie gibt es ungefähr 300 Leute, die dir jederzeit Wasser in den Mund spritzen möchten, dass du da dehydrierst.
Mit den Gatorade-Flaschen.
Ja, also ich verstehe das
nicht. Ja, das hatte Dr. Chow, dieser ehemalige Teamarzt von den Chargers, glaube ich, der auch so ein bisschen bei Twitter aktiv ist, der hatte das getweetet, dass das wohl durchaus auch ein Nebeneffekt der Höhe sein kann. Und dementsprechend, weiß nicht. Also die Patriots haben durchaus auch darunter gelitten, aber man hat sie auf jeden Fall nicht so
angekommen. Ja, also ich.
Das hast du mir auch während des Spiels gesagt, dass Lynch irgendwie andauernd völlig fertig war, ne? Und irgendwie nach den ersten Läufen dann immer, der konnte irgendwie im Prinzip immer nur einen Lauf machen und musste dann erstmal wieder kurz eine Pause machen.
Also der, ich meine, das haben wir schon vor Wochen gesagt, dass er nicht fit ist und wenn er dann auch noch quasi in der Höhe spielen muss, er hat, ich glaube, einmal oder zweimal hat er zwei aufeinanderfolgende Laufs gespielt und sonst musste er danach immer wieder raus. Aber ja, das sind so Sachen, da frage ich mich dann halt wirklich, wie professionell geht man da wirklich an die Sache. Bei den Raiders war das nicht der Fall und bei der Dehydration der anderen Spieler frage ich mich halt auch, so, das kennen würde ich jetzt nur sonst aus der Kreisliga im Fußball kennen, dass die Spieler irgendwie sonntags etwas dehydriert zum Spiel kommen, aber nicht in der NFL.
Ja. Ja, da hast du nicht unrecht. Aber vielleicht, ich weiß nicht, welches Spiel die Oakland Raiders im letzten Jahr in Mexico City hatten.
Gegen die Texans, glaube ich.
In die Texans. Weißt du noch, wie das ausgegangen ist? Vielleicht haben sie da relativ
einfach... Da haben sie gewonnen und sind halt auch nicht vorher angereist, sondern in Oakland geblieben.
Ja. Vielleicht haben sie sich gedacht, okay, das hat letztes Jahr keinen großen Unterschied gemacht und dann den falschen Schluss aus der Geschichte gezogen.
Ja, okay, aber...
Ja, aber ja gut, es ist, was es ist, ne? Ja. Gut, dann wollen wir nochmal eben uns ganz schnell den Titans gegen... Ja, beziehungsweise den Steelers und den Titans widmen. Die Titans haben in Pittsburgh mit 17-40 verloren am Donnerstagabend, beziehungsweise Donnerstagnacht.
Ich war ein bisschen genervt von der Skycam irgendwann. Ich bin doch kein großer Fan. Ich dachte erst, es wird cool, aber ich sehe das Spiel doch lieber aus der konventionellen Ansicht, muss ich sagen.
Das ist bei mir noch nicht so. Also ich... ich finde es noch.
Teilweise gut. Ist es cool, ja, wenn man das einstreut. Aber manchmal hatten wir auch gesehen, dass NBC in den, wenn es ein wichtiges drittes Down war, dass die dann zum Beispiel wieder in die andere Kameraperspektive geschaltet sind, weil man halt einfach ein bisschen mehr sieht. Man sieht das Spielfeld mehr.
Ja, vielleicht muss man einfach entweder noch ein bisschen weiter zurückgehen, dass du halt wirklich dann auch die Outside Receiver dann mit betrachten kannst, ne? Oder vielleicht eine andere Brennweite an der Kamera drin haben. Ich weiß nicht, irgendwie. Oder man macht zwei und berechnet die Bilder nebeneinander direkt, dass man die so quasi auch wie bei so einem Panoramafoto automatisch nebeneinander rechnet. Da ist technisch sicherlich noch einiges möglich und ich finde diesen Blickwinkel als Hauptblickwinkel, ich kann dem echt viel abgewinnen. Man sieht einfach so richtig schön viel, du siehst die Routen, wie die Spieler laufen und du siehst halt direkt irgendwie viel besser, was der Quarterback sieht, ob er eine Fehlentscheidung macht bei dem Wurf, ob er ihn richtig geworfen hat und so. Und ich bin davon überzeugt, klar, es hat echt noch Schwächen, definitiv, aber ich hoffe, dass das so viel Anklang bei den Fans findet, dass es dann weiter erforscht wird, beziehungsweise dass da weiter geguckt wird, was man noch besser
machen kann. Trotz zwei Piloten, die es gibt dafür.
Ja, das ist dann auch wieder, da wird dann auch immer so drumherum geredet, ne? Es gibt zwei Piloten und dann gibt es nochmal zwei Leute, die den Piloten irgendwie, weiß nicht, beraten oder Anweisungen geben oder so, ich weiß es nicht. Ja gut, wie viele Leute arbeiten für so eine Fernsehübertragung da bei einer NFL? Das sind doch bestimmt...
30, bestimmt. Nicht, oder noch mehr.
Mehr. Ja. Ich glaube, es sind also, ne, natürlich unterschiedliche schwierige Jobs, ne, aber das sind schon einige. Ja, zum Spiel selber. Das erste Mal, dass die Steelers in diesem Jahr mehr als 30 Punkte erzielt haben. Das hätte man jetzt irgendwie, jetzt, also vom Gefühl hätte ich das jetzt auch nicht gedacht.
Ja, also war stark. Also Antonio Brown stark. Le'Veon Bell war gar nicht großartig gefordert. Mathavis Bryant fehlt immer noch so ein bisschen die Connection mit Big Ben. Und ja, Big Ben hat einen coolen Snap-Count und coole Audibles auf jeden Fall. Für alle, die es gehört haben, sein Dilly-Dilly. Ja, und sonst, die Titans haben halt ein bisschen, im Grunde genommen in allen Spielen, in denen die Titans gefragt sind, spielen sie momentan relativ schlecht und auch eine Sache, die man vor der Saison, also ich nicht erwartet hätte, ich hatte sie auch so ein bisschen als so ein Sleeper-Team, als ein Überraschungsteam eigentlich im Kopf. Aber gerade in den Spielen, wo es um was geht, spielen sie relativ schlecht.
Ja, das stimmt schon. Und Marcus Mariota hat jetzt irgendwie bis jetzt 8 Touchdowns erworfen gegenüber 10 Interceptions. Also underwhelming insgesamt. Also die Titans können bisher nicht überzeugen, gewinnen eigentlich nur gegen schwächere Teams irgendwie, wenn ich das so richtig noch auf dem Schirm habe. Haben natürlich jetzt auch gegen die Defense von Pittsburgh, die echt nur eine sehr solide Leistung abliefert, ist natürlich auch besonders schwierig gehabt. Aber gut, wenn man dann irgendwann mal in die Playoffs kommen will oder Erfolg haben möchte, dann muss man halt auch mal solche Spiele gewinnen. Okay, der fortgeschrittenen Zeit halber würde ich jetzt sagen, gehen wir jetzt mal eben schnell weiter rüber zu den ja, generellen Nachrichten und so ein bisschen die Injuries
dabei. Liest du das vor? Das ist gut.
Ich lese uns das vor? Naja, das wäre ein bisschen, zu langweilig, so, okay. Oder? Okay. Okay.
Was hast du denn?
Gut. Ja, was habe ich? Gut, ich habe mir natürlich eben nicht. Na, wollen wir eben kurz über Nathan Peterman reden? Bevor wir das vergessen.
Ja, Tyrod Taylor hat seinen Starting-Job verloren vor dem letzten Spieltag, vor dem Spiel gegen die Los Angeles Chargers. Und Peterman, der Backup, hat seinen ersten Start bekommen, der Rookie. Ist auch ein Rookie, oder?
Ja, ich glaube, fünfte genau. Runde, 8 Quarterbacks wurden vor ihm gedraftet an Position 171
oder man so. Man war unzufrieden mit Tyrod Taylor in den letzten Spielen, nicht zuletzt gegen die Saints, und da hat man gesagt, okay, man gibt Nathan Peterman die Chance. Das Ergebnis war, dass er in 14 Passversuchen 5 Interceptions geworfen hat. Da kann man eigentlich nicht mehr viel zu sagen. Also eine strange Entscheidung gegen den besten Pass-Rush in der Liga mit Joey Bosa und Melvin Ingram, den Rookie reinzuwerfen in ein Team auch noch, das in sich momentan nicht stimmig ist. Verstehe ich.
Aber das Positive, was wir rausziehen können, ich glaube, sowas in der Art hätten wir auch geschafft.
Ja, mit Sicherheit. Ich glaube, ich hätte 14 Mal den Ball weggeworfen, ganz schnell. So 14 Intentional Groundings produziert. Aber das Traurige ist ja für den Typen, dass der jetzt natürlich die Lachnummer ist des Spieltags. Er wird natürlich jetzt nicht mehr, obwohl McDermott, der Trainer, gesagt hat, der evaluiert das noch, wer als nächstes startet von seinen Quarterbacks. Mhm. Aber er wird wahrscheinlich nicht mehr starten. Und das hat manchmal schon Karrieren zerstört in der Liga. Weil wenn er jetzt, sagen wir mal, in den nächsten Jahren keinen Start mehr bekommt, dann ist das quasi immer so seine Deadline, die er mit sich rumtragen wird, und wird es verdammt schwer haben, bei einem anderen Team dann vielleicht nochmal unterzukommen.
Das stimmt, das ist für ihn persönlich eine ganz blöde Entwicklung. Muss man mal gucken, wie er damit umgehen kann, ob er das überhaupt so richtig wegpacken kann oder ob das auch im Hinterkopf bleibt. Das ist natürlich auch immer nochmal so ein extra Problem dabei. Ich und ich denke mal auch wir insgesamt wünschen ihm natürlich nur das Beste,
ja.
Der davon natürlich nichts mitbekommen wird. Ja gut, dann wollen wir die News auch mal so ein bisschen abkürzen, nochmal eben kurz zum Offensive Coordinator der Denver Broncos kommen. Und zwar ist Vance Joseph ist verschont geblieben und Mike McCoy wurde jetzt gefeuert, weil mit der Begründung, dass man gesagt hat, man möchte sich mehr auf das Passspiel konzentrieren, beziehungsweise es verbessern. Dann hat man den Offensive Coordinator rausgeschmissen. Mike McCoy, der im letzten Jahr Head Coach der Chargers war, hat jetzt innerhalb von 10 Monaten ist er zweimal gefeuert worden. Das ist natürlich auch nicht ganz so nett. Der Quarterback-Coach Bill Musgrave ist befördert worden zum neuen OC der Denver Broncos.
Ja, es hat viele, viele lustige Stories dabei, ne? Also Musgrave, der von den Raiders entlassen worden ist, und die Raiders sagen jetzt, mein Gott, hätten wir den mal behalten, würden wir so spielen wie letztes Jahr. Mike McCoy, der mit Peyton Manning so die Offense überhaupt produziert hat in Denver, hochgelobt war mit alles war toll, alles war gut, bekommt seinen Head Coach Posten bei den San Diego Chargers damals. Und jetzt hat halt das Pech, dass er mit Brock Osweiler, Trevor Siemian und einem, keine Ahnung, was er kann, Paxton Lynch zusammenspielen, beziehungsweise versuchen muss, irgendwie Spiele zu gewinnen. Finde ich, ist für mich so eine klare Sündenbock-Aktion. Irgendjemand mussten wir rausschmeißen und dann eben Mike McCoy, weil den neuen Coach Joseph, der vor der Saison gekommen ist, wollen wir nicht direkt rauswerfen. Sehr traurig für Mike McCoy.
Ja, definitiv so ein Sündenbock-Ding. Ja, Paxton Lynch, ich meine, man kann ja nur das von außen betrachten, irgendwie, wir sehen ihn ja nicht spielen und offensichtlich scheint er nicht sonderlich gut zu sein, sonst wird er schon längst auf dem Feld stehen.
Ja klar, also ich glaube, diese ganze, er ist nicht körperlich in der Lage, das glaube ich nicht, dass das noch Verletzungsding ist. Ich glaube einfach, er schafft es nicht, an Trevor Siemian oder Brock Osweiler vorbeizukommen, und das heißt natürlich jetzt nicht unbedingt sehr viel. Also
ja, das kann man durchaus so sagen, wobei Osweiler natürlich gegen die Patriots eigentlich ein relativ solides Spiel abgeliefert hat insgesamt. Aber das war's dann auch schon wieder, ne? Okay, ja, dann gibt's mal wieder ein bisschen Nachrichten vom derzeitigen Präsidenten der USA, der sich über Marshawn Lynch durchaus ordentlich aufgeregt hat, denn dieser hat bei der Nationalhymne der Mexikaner, also der mexikanischen Nationalhymne. Dort stand er nämlich. Ne? Üblicherweise sitzt er während der Nationalhymne und das er auch schon seit Jahren, also nicht seitdem das im letzten Jahr mit Colin Kaepernick angefangen hat, sondern schon, ich glaube, seit 5, 6 Jahren, da sind die ersten Bilder, glaube ich, aufgetaucht, wo er während der Nationalhymne saß. Während der mexikanischen stand er also und danach wurde dann, glaube ich, die amerikanische gespielt oder umgekehrt, ich bin mir nicht ganz sicher, und da hat er dann gesessen. Und das hat natürlich den amerikanischen Präsidenten mal wieder dazu ermuntert, ein bisschen zu feuern und zu fordern, dass er doch das nächste Mal bitte gefeuert werden sollte, wenn Marshawn Lynch noch mal nicht während der amerikanischen Nationalhymne stehen sollte.
Tja. Völlig.
Ne, wenn es halt in der Politik nicht so läuft, dann muss man sich so ein bisschen den Zivilbürgern der Nation zuwenden. Ne? Es gibt ja noch den kleinen Twitter-Beef, den Tweef zwischen Ball und Präsident Trump. Der ja auch noch so ein bisschen weitergeht, ne?
Ja, definitiv. Das ist so lachhaft.
Also ja, durchaus. Also so zwei Personen, die nach Aufmerksamkeit streben.
Ja.
Und die ganze Medienwelt, die drüber berichtet.
Das ist unglaublich. Also diese Stories, dass da überhaupt Zeit gefunden wird, von dem amerikanischen Präsidenten, sich über irgendwelche Sachen aufzuregen, zu denen er erstens nichts zu sagen hat und zweitens sein Wort relativ uninteressant ist in dem Moment. Und auf der anderen Seite die war Ball Story, der beziehungsweise wir hatten drüber gesprochen, Präsident Trump hat ja unglaublicherweise auf einer Asienreise den Sohn aus Hausarrest rausgeholt und hat dann gesagt, dass er sich nicht anständig bedankt hat bei ihm, und darauf wurde dann der Vater war Ball gefragt und der hat gesagt, wer? Also auf die Frage, wollen Sie sich nicht beim Präsidenten irgendwie bedanken, hat er gesagt, bei wem? So nach dem Motto. Und das war natürlich dann höchste Respektlosigkeit und es ist wirklich unglaublich. Also diese beiden Personen.
Ja, das ist einfach echt lächerlich.
Also da.
Das ist wirklich lächerlich und schade und traurig und ja, naja. Ja, also ich meine, Trump hat dann im Endeffekt, glaube ich, gesagt, so, er hätte ihn lieber im Knast verrotten lassen sollen und erst beim nächsten Besuch abholen sollen. Und da muss man sich mal überlegen, dass ein Staatschef wirklich sein Ego so in seinem Ego angegriffen ist, dass er dann das Leben eines jungen Menschen aufgrund dessen, dass er nicht quasi sich ordentlich bedankt hat, dafür dann sagt, er soll auch im Gefängnis verrotten.
Vor allem, das ist ein völlig verwöhnter College-Basketballspieler, der in in einer völligen Paralleluniversum lebt, dass der jetzt sich nicht bedankt. Oder, vor allem, es gab ja sogar eine offizielle Pressekonferenz von UCLA, dem College-Team, also keine Ahnung.
Ja. Okay, gehen wir rüber zu den Injuries und gehen mal zu einem nicht so ganz so netten Thema, auch wenn es diese Woche nicht so wirklich einen Star getroffen hat. Ne?
Ja, komisch, ne? Das Roulette ist diesmal vorbeigezogen.
Ja. Ja gut, so viele sind ja auch nicht mehr da. Ne? Ja, okay, genau. Und zwar hat's mit dem Rookie Donta Foreman, ein Running Back von den Texans getroffen. Der den Rest der Saison verpassen wird, weil er sich die Achillessehne gerissen hat. Vielleicht insgesamt nicht ganz so großer Einfluss, weil bei den Texans ja natürlich nicht mehr so viel geht im Rest der Saison, aber sowas ist immer unschön.
Ja, definitiv. Viele, viele Achillessehnen momentan, die reißen.
Ja, das stimmt. Es kommt einem, zumindest kriegt man das sonst nicht so häufig mit, ne? Ich weiß nicht, ob da irgendwie dieses Jahr mehr los ist. Naja, der nächste Running Back, der sich verletzt hat, ist Chris Thompson. Hat sich beim Blocken für Quarterback Cousins, was hat er denn überhaupt, ein ACL oder? Ah nee, auch das Bein gebrochen,
ja,
auch,
genau.
Ne? Genau.
Ja, das ist richtig bitter. Also ein Running Back, der extrem stark gespielt hat für die Redskins, sehr, sehr guter Passempfänger ist, also so ein Typ wie James White oder Danny Woodhead, der zurück ist. So ein Satellite-Back, den du haben willst, den du haben musst. Jede moderne Offense braucht ihn. Und das ist für die Washington Redskins wirklich sehr, sehr bitter.
Ja, ich schau mal eben schnell über meine Liste hier. Wir sind ja schon relativ weit und wollen noch gleich so ein paar Fun Facts oder ein paar Stats reinwerfen. Deswegen müssen wir mal gucken, uns auf die wichtigen beschränken. Tabel Pryor ist jetzt auch raus für die Saison, hat sich jetzt operieren lassen.
Genau, oder ich glaube, er wird jetzt operiert, auf jeden Fall Knöchel, also eine relativ enttäuschende Saison für Tabel Pryor, von dem er sehr viel erwartet wurde, auch in Washington, aber in den letzten Spielen ja kaum noch gespielt hat, ich weiß gar nicht, also ich kann mich kaum noch an den letzten Catch von ihm erinnern. Er ist jetzt auf jeden Fall auch raus für das Jahr. Ich meine, Washington schafft es irgendwie, das zu überbrücken, aber es ist insgesamt natürlich eine komische Story, denn man hat sich von ihm sehr, sehr viel erwartet als Nummer eins.
Ja, Doctson hat sich wirklich sehr stark entwickelt und ihm dann so ein bisschen den Rang abgelaufen, ne? Ob er dann vielleicht auch irgendwie selber so ein bisschen angefressen war, so ein bisschen wie Matthias Bryant in Pittsburgh oder, ja, also vorher war ja immer so ein bisschen das Problem mit der, so ganz glatt lief das alles nie so, ne? Okay, dann haben wir noch Sperre, und zwar die vom Right Tackle Marcus Gilbert von Pittsburgh. Der ist jetzt für 4 Spiele gesperrt, weil er Performing Enhancing Drugs, PEDs, zu sich genommen hat, beziehungsweise überführt wurde. Tja, sicherlich nicht gut. Ist damit auch für das Spiel gegen die Patriots gesperrt, was höchstwahrscheinlich das entscheidende Spiel sein wird für den ersten und zweiten Platz in der AFC. Im Moment sieht es nicht so aus, als wenn da was anderes passieren könnte.
Nee, die vor allen Dingen spielen beide Teams quasi noch gegeneinander, also die Patriots gegen die Steelers, und sonst haben beide Teams nur noch in der Division Spiele. Und wenn man sich die Divisions momentan anguckt, muss man davon ausgehen, dass sie alle anderen Spiele gewinnen werden. Das heißt, dieses Spiel könnte die Entscheidung über Platz 1 und Platz 2 in der AFC bringen. Von daher ist es sehr, sehr bitter für die Steelers, denn der Right Tackle Gilbert ist wirklich ein sehr guter. Und wir hatten von russisch Roulette gesprochen. Im Grunde genommen machen da sehr viele Spieler in der NFL dieses russische Roulette. Sie nehmen die Drogen beziehungsweise die Dopingmittel und hoffen einfach nicht erwischt zu werden. Aber ich glaube, dass die Dunkelziffer sehr, sehr hoch ist von Spielern, die was nehmen, aber halt nicht erwischt werden.
Ja, das denke ich auch. Ja, was das Spiel gegen die Patriots angeht, zumindest können sie insofern zufrieden sein, dass der Passrush von den Patriots ja generell eigentlich mehr oder weniger nicht existent ist. Insofern ist das dann für das Spiel nicht so wichtig. Aber naja, es hat natürlich auch noch Auswirkungen aufs Laufspiel. Fun dann Facts? Wollen wir Richtung Abschluss gehen. Fun Facts, Funny Stats. Ja. Felix, schieß los.
Oh, jetzt bin ich überfragt.
Okay, dann schieß ich los. mit welcher fange ich an? 5 Teams in der AFC. Gerade mal 5 von 16 Teams in der AFC haben derzeit ein mehr Siege als Niederlagen. Und 7 Teams, also insgesamt 7 Teams, haben ausgeglichenes Verhältnis oder besser. Also das daran sieht man einfach, dass die AFC im Moment weit offen ist und tja, sehr wahrscheinlich auch deutlich schlechter ist als die NFC insgesamt. Also ja, im Prinzip hat man nur Pittsburgh, wo so ein leichtes Fragezeichen noch dahinter ist, und die Patriots, die im Moment doch eher als stärker betrachtet werden als Pittsburgh. Die AFC ist eigentlich relativ klar.
Ja, definitiv.
Also da wäre es schon verwunderlich, wenn dann am Ende nicht Pittsburgh oder die Patriots im Super Bowl stehen werden. Aber die Saison hat noch ein paar Spiele zu spielen.
Ja. Wir hatten über Nathan Peterman gesprochen, der für die Bills starten musste als Quarterback. Er hat 5 Interceptions geworfen in 14 Passversuchen. Und seit 1990 hat kein anderer Quarterback, der 5 Interceptions geworfen hat, weniger als 28 Passversuche gehabt. Das heißt, mindestens 28 Passversuche bei 5 Interceptions, und Nathan Peterman hat das geschafft, in 14 Versuchen 5 Interceptions zu werfen.
Tja, das ist doppelt so gut. Also, und umgekehrt ist gut. Ja, okay, ja, dann würde mich jetzt manchmal so ein bisschen den Jaguars und vor allen Dingen ihrer Defense, beziehungsweise, ja doch, vor allen Dingen schon. Also erstmal haben sie die komplette AFC North dieses Jahr besiegt. Also 4-0 gegen die AFC North. Haben dabei 116 Punkte erzielt und 30 Punkte nur zugelassen. Plus 10 Turnover Margin, also insgesamt mehr 10 Turnover mehr als die Gegner. Und dabei 4 Defensive beziehungsweise Special Team Touchdowns erzielt. Die Defense von den Jaguars, die ist legit. Also da muss man vorsichtig sein.
Wir haben viel über Audibles geredet, der Quarterbacks an der Line of Scrimmage. Manchmal sind es einfach nur Worte, die sie reinwerfen. Manchmal soll es einfach nur verwirren. Ich hoffe mal, es soll verwirren, denn Brock Osweiler, der Quarterback der Denver Broncos, hatte ein Audible im Spiel gegen die Bengals, und zwar war das No, goddammit, no. Ich weiß nicht, ob er sich selber sein Spiel damit gemeint hat, ob er eine Defense gemeint hat, die sich so aufgestellt hat, wie er es nicht wollte. Lassen wir mal so stehen.
Ja, vielleicht hat er auch einfach das gedacht und nicht gedacht, dass er dabei auch redet. Und dann so dieses typische so, ach fuck, das wollte ich doch gar nicht sagen. Aber ja, strahlt nicht unbedingt tja, Zuversicht aus, ne? Ja, bleiben wir noch mal bei den Jaguars. Und zwar haben sie echt eine unglaubliche Zahl. Die haben innerhalb ihrer Siege haben sie nur 7,7 Punkte pro Spiel zugelassen. Das muss man sich mal vorstellen. Das ist echt, ja, das ist
extrem.
Nicht umsonst die Nummer 1 Scoring Defense im Moment.
Der Einzige, der es vielleicht verändern könnte in einem möglichen Playoff-Spiel, wäre Tom Brady. Und so sehr wir Tom Brady auch nervig finden in seinem ganzen Off-the-Field-Stuff, den er macht mit seiner Diät und seinem ganzen Kram, man muss ihm zugutehalten, mit 40 Jahren führt Tom Brady momentan die NFL an in Completions, in Attempts, also Passversuchen, in Yards, in Interception Ratio, also Touchdown zu Interception, in Yards per Attempt, also Yards pro Versuch und Yards pro Spiel und Passer Rating. Also im Grunde genommen in allen wichtigen Kategorien führt er die Liga an im Alter von 40 Jahren.
Genau, er hat auch, glaube ich, seit der letzten Saison hat er jetzt 50 Touchdowns erworfen und dabei nur 4 Interceptions geworfen. Das ist
ridiculous. Das ist,
nicht schlecht. Ja, Interceptions, davon können die Raiders im Moment nur träumen. Die haben innerhalb der ersten 10 Games es nicht geschafft, auch nur eine Interception zu fangen. Nicht eine. Und ich glaube, irgendwie, ich weiß nicht, ob es das schon ewig nicht mehr gegeben hat oder noch nie. Ich glaube sogar noch nie. Bin mir nicht ganz sicher. Letzte Woche waren es irgendwie 9 Spielen und da war es irgendwie, haben sie das, glaube ich, geteilt und diese Woche mit 10 haben sie das, glaube ich, den Rekord aufgestellt, auch wenn es durchaus ein zweifelhafter ist. Also 10 Spiele, keine Interception gefangen. Das muss man erstmal schaffen. Irgendwie muss auch mal per Zufall was passieren.
Ja, das stimmt.
Ja, das wären soweit auch meine. Hast du noch was?
Nichts mehr, nee.
Gut, ja, dann haben wir das jetzt mal eben kurz dran entlang gezogen, ohne Päuschen zwischendurch. Das ist ja auch mal ganz angenehm.
Sagst du.
Ich bedanke mich immer bei dir, Felix.
Ich danke.
Darf ich nicht vorher reden.
Ich danke dir auch.
Ja, ich, genau. Ja, kurze Ansage.
Ansage.
Von uns selber irgendwie. Felix kommt mich am Wochenende besuchen und da werden wir bestimmt ein paar schöne, nette Sachen machen. Da werden wir so ein kleinen Workshop abhalten und überlegen, was wir hier für den Pod noch so produzieren können. Lasst euch gespannt sein, das passt nicht. Seid gespannt, freut euch drauf. Und sowieso freut euch auf den Donnerstag, in dem wir ganz viele schöne Spiele haben und das Wochenende, wo die Spiele dann ein bisschen schlechter werden, aber immerhin auch noch Spiele sind. Ich bedanke mich wie immer bei euch beim Zuhören. Denkt daran, liked us, empfehlt uns weiter, wie auch immer. Schreibt uns bei Twitter, wenn ihr Fragen habt. Und tja, bis
dahin. Ciao.